Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Zu Gast ist heute ein Mann, der seit sage und schreibe 48 Jahren Politik macht. Er war 23 Jahre Bundestagsabgeordneter. Einfacher Bundestagsabgeordneter, aber trotzdem ist er so bekannt wie sonst nur Kanzler oder Minister. Herzlich willkommen, Leute, Wolfgang Bosbach. Hallo.
Danke für die Einladung. Guten Morgen.
Herr Bosbach, ich habe noch nie erlebt, dass ich einen Politiker oder in Ihrem Fall Ex-Berufspolitiker in der Sendung habe und bei der Vorbereitung der Sendung im Vorfeld in der Presse ausschließlich positive Dinge über ihn lese.
Nein.
Einer der beliebtesten Politiker Deutschlands, ein echter Volksvertreter, einer der letzten Aufrechten, ein Zweifler für die Demokratie, das waren alles Schlagzeilen.
Nein, besser wird's nicht mehr.
Nee, ich glaube auch. Und das, obwohl Politiker ja sonst ein schlechtes Image haben. Wie erklären Sie sich das?
Ich habe in meinem beruflichen und privaten politischen Leben viele Erfahrungen gesammelt, in über 68 Jahren, weit mehr positive als negative. Nur zwei Beispiele, ich habe schon oft gehört, dass Leute gesagt haben, ich kenne Sie eigentlich nur aus dem Fernsehen, jetzt habe ich Sie mal persönlich kennengelernt, Sie sind ja wirklich so, wie Sie glauben, dass ich wäre. Authentizität spielt eine wirklich große Rolle, dass man keine Rolle spielt, sondern egal was man macht, bei sich selber bleibt. Und das Zweite ist, es gibt nicht wenige, die sagen, hier und da teile ich seine politische Meinung nicht, aber ich finde es gut, dass er bei seiner Überzeugung bleibt, auch wenn es Ärger gibt.
Aber ist es nicht eigentlich komisch, dass man für was gelobt wird, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass man sein Wort hält und bei seiner Haltung bleibt?
Ja und nein. Auf der einen Seite, die Menschen wissen vielleicht nicht jedes Detail. Wir Politiker übrigens auch nicht. Aber sie haben ein untrügliches Gespür dafür, ob jemand wirklich sagt, was er denkt. Ob er das tut, was er vorher gesagt hat oder nicht. Das spüren die Menschen intuitiv ganz genau. Und ich finde es auch sehr schön, dass es Vertrauen, Sympathie auch über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg gibt.
Wann ist es Ihnen denn in Ihrer 23-jährigen Tätigkeit im Bundestag am schwersten gefallen, Haltung zu wahren und nicht umzukippen?
Also niemandem fällt es leicht, gegen die eigene Parteiführung, gegen die Fraktionsführung, gegen die von ihm selbst gewählte Kanzlerin zu stimmen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die sogenannte Euro-Krise, die eigentlich gar keine Euro-Krise war, sondern es war eine Krise, die entstanden ist durch Überschuldung einiger Euro-Mitgliedsländer. Griechenland war dafür nur ein Beispiel. Und ich war ja schon dabei, als wir den Euro eingeführt haben. Da war der Deutsche Bundestag noch in Bonn. Ich weiß ja, was wir damals den Menschen versprochen hatten. Währungsunion ja, keine Schuldenunion, keine Haftungsunion. Kein Land haftet für die Schulden eines anderen Landes. Und plötzlich hat meine eigene Regierung von mir erwartet, dass ich genau für das Gegenteil stimme. Ich kann nicht gegen meine Überzeugung abstimmen, aber dann gibt es natürlich zahllose Versuche, den Abgeordneten umzustimmen, ist bei mir vergeblich. Aber das war eine schwere Zeit.
Ja, Ronald Pofalla hat damals zu Ihnen gesagt, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Das ist hart,
ja, wenn man sich sowas anhören muss. Ja gut, da muss ich einiges an Ärger aufgestaut haben. Das musste wohl mal raus. Und ich glaube, Ronald Pofalla hat damals nur das gesagt, was man im Kanzleramt ohnehin gedacht hat.
Sie haben 2017 gesagt, das war's mit dem Bundestag. Zitat, ich will nicht die Kuh sein, die immer quer im Stall steht. Til Schweiger hat sich mal als Bosbach-Fan geoutet und gesagt, er würde sie am liebsten eigenhändig nach Berlin tragen, wenn sie sich doch noch mal entschließen sollten zu kandidieren. Mal Hand aufs Herz, wie oft hat sie in letzter Zeit noch gejuckt, wieder in Berlin mitzumischen?
Mehr als einmal, das kann ich ruhig sagen. Und trotzdem würde ich mich heute wieder so entscheiden wie damals. Ja, stimmt. Ab und zu würde ich mich gerne noch einmal in das politische Getümmel stürzen, auch an Debatten im Deutschen Bundestag teilzunehmen. Aber ich bin nicht der Fitteste. Ich gehe stramm auf die 69 zu. 23 Jahre sind eine lange Zeit. Jedenfalls, wenn man mit einer solchen Intensität im Bundestag gearbeitet hat wie ich. Und ich finde, man sollte aufhören, solange noch viele sagen auch schade, der hätte aber noch eine Wahlperiode agieren können. Als wenn das Publikum denkt, eigentlich müsste er jetzt Schluss machen. Wir wissen nur nicht, wie wir ihm das beibringen sollen.
Aber Sie sind ja trotzdem noch kritischer Bürger und blicken als solcher auf die Bundespolitik aktuell in Ihrem Podcast Die Wochentester, den Sie gemeinsam mit dem Fernsehkoch Christian Rach machen, der sonst als Restauranttester bekannt ist. Wir sprechen gleich drüber.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach. Früher hat er aktiv Politik gemacht. Jetzt blickt er auf die Politik, auf das, was in Deutschland passiert. Jeden Freitag macht er mit dem Fernsehkoch Christian Rach den Podcast Die Wochentester. Christian Rach ist jetzt zu Hause in Hamburg am Telefon. Hallo, Herr Rach.
Hallo, guten Morgen, Frau Hein. Ich grüße Sie.
Morgen, Christian.
Wolfgang, schönen ersten Advent euch beiden.
Ja,
auch. Ihnen auch.
Danke.
Ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter und ein Koch machen zusammen einen Podcast. Wer von Ihnen beiden ist auf die Idee gekommen, zu sagen, lass uns das gemeinsam machen?
Ja, ich glaube, das waren gar nicht wir, sondern wir beide kennen einen tollen Redaktionsmenschen, Jochen Maas, und der war sehr gut mit uns beiden. Ich habe jahrelang mit ihm zusammengearbeitet, und der sagte, Menschenskinder, wäre das nicht, was hättet ihr beide nicht Lust, ihr würdet gut matchen, zusammen so einen Podcast zu machen. Und dann haben Wolfgang und ich uns mal getroffen und auch zuerst telefoniert und geschrieben, und so ist das entstanden. Und ich finde, es eine wunderbare Chemie.
Sie schauen ja gemeinsam auf die Highlights der Woche, sprechen mit einer prominenten Person. Das geht von Günther Jauch über den Soziologen Harald Welzer bis hin zu Jens Spahn letzten Freitag. Mein Eindruck ist, Sie beide sind sich, was die Beurteilung verschiedener Sachverhalte betrifft, relativ einig. Wo Herr Bosbach politisch steht, das ist ja hinreichend bekannt. Wie weit sind Sie, Herr Rach, politisch von Herrn Bosbach entfernt?
Oh, ich glaube, dass wir in vielen Dingen doch einen großen Unterschied haben. Wir besprechen aber im Moment ja wirklich immer so große Themen, die jeder Mann und jede Frau bewegt. Und ich glaube, mit einem gesunden Menschenverstand kann man zum Beispiel Corona heute überhaupt nicht anders bewerten, als wir das sind. Wir können Maßnahmen, die ergriffen sind, kritisch bewerten. Und da sind wir durchaus auch manchmal anderer Meinung. Und wir haben viel auch über USA und Trump gesprochen. Und da geht es schon bei uns beiden mit dem großen Kopfschütteln voran. Und wo wir sagen, was passiert da in unserem Lieblingsfreundesland USA? Also ich bin da politisch nicht verortet. Und ich glaube so, wenn wir in andere Themen wieder kommen, die jetzt uns nicht jeden Tag automatisch um die Ohren fliegen, dann wird man das auch merken, dass wir jetzt nicht da gemeinsam jeden Tag am Küchentisch sitzen und dieselben Zeitungen lesen und denselben Background haben.
Küchentisch ist ein gutes Stichwort. Sie haben sich kennengelernt näher, als Wolfgang Bosbach zusammen mit seiner ältesten Tochter bei Grill den Hänsler mitgemacht hat. Sie, Herr Rach, waren in der Jury, und
genau,
angeblich waren Sie der Einzige, dem es geschmeckt hat, was Wolfgang Bosbach damals gekocht hat. Stimmt das?
Ja, das angeblich, da können Sie streichen. Das ist auch dokumentiert und das kann man auch nachgucken. Und der Wolfgang Bosbach und seine Tochter, ich weiß nicht, wer die Regie, weil ich kriege das ja nicht mit, wer die Regie dann da am Herd hatte bei den beiden, ob Wolfgang der Assistent war oder ob seine Tochter die Assistentin war, die haben einen großartigen Job gemacht. Und das, was die gekocht haben, das war, soweit ich das erinnere, richtig lecker und war in der Runde das Beste, für mich mit Abstand das beste Gericht. Ja.
Wurde aber von den anderen nicht so gewürdigt.
Da können Sie sehen, wo die Qualität und die Kompetenz sitzt. Genau.
Herr Bosbach, kochen Sie öfters oder war das eine Premiere im Fernsehen?
Meine Tochter Caroline ist eine nicht nur leidenschaftliche, sondern auch gute Köchin. Und wir haben uns vorher geeinigt, wenn unser Gericht das Beste ist, dann hat Caroline gewonnen. Und wenn unser Gericht nicht als Siegesgericht vom Platz geht, dann bin ich es schuld. Nein, wir haben uns die Arbeit am Herd aufgeteilt. Genauer gesagt an einem Grill, denn es musste ja alles gegrillt werden.
Und Wolfgang, jetzt kannst du es ja ehrlich sagen, habt ihr denn vorher zu Hause mal geübt?
Nein, wir haben zu Hause nicht geübt, aber ich weiß nicht, ob das jedes Mal der Fall ist, aber bei uns war es so, wir durften mittags, das war ja eine Open-Air-Veranstaltung, ja, in Magdeburg, wir durften am Drehtag mittags schon einmal üben.
Ja, ja, das ist immer so der Fall. Das kann man hier auch öffentlich sagen. Das sind keine Geheimnisse. Das heißt, unsere prominenten Gäste da bei Gretin Hensler, die haben die Chance, das Gericht, die meisten bringen eins mit, aber ab und zu gibt es eines, wenn die nicht in der Lage waren, selbst eins mitzubringen, was dann gestellt wird. Und das dürfen die einmal Probe kochen, damit sie auch wissen, wie der Herd funktioniert oder der Grill funktioniert und so weiter und so fort. Weil wenn es daran scheitern würde, wäre ja einfach nicht schön.
Also daran ist es bei Wolfgang Bosbach nicht gescheitert.
Nein.
Wir werden gleich noch ein bisschen weitersprechen hier im Studio SWR1, Leute, mit Wolfgang Bosbach. Danke nach Hamburg und
alles
schönen
Gute,
Tag, Christian Rach.
Danke euch auch und einen schönen Tag in Mainz. Ciao, ciao.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, der nach 23 Jahren im Bundestag gesagt hat, jetzt reicht's. Er hat zwar auch schon als Politiker Klartext gesprochen, jetzt kann er es ohne Rücksicht auf Parteibelange noch deutlicher tun und macht das zum Beispiel in seinem Podcast Die Wochentester. Da schaut er gemeinsam mit dem Fernsehkoch Christian Rach auf die wichtigsten Themen der letzten Woche zurück. Und das waren natürlich aktuell die Corona-Regelungen der Bundesregierung. Herr Bosbach, Sie haben mal gesagt, Sie würden immer ganz unruhig, wenn jemand davon spricht, man müsse jetzt eine politische Entscheidung treffen. Wieso macht Sie das unruhig?
Weil das heißt, sachlich lässt sich diese Entscheidung nur sehr schwer begründen. Was sagt uns denn der Begriff politische Entscheidung? Wenn Politiker Entscheidungen treffen, sind sie ja immer politisch motiviert, aber sie sollten auch sachlich gut begründet sein. Und ich habe bei Entscheidungen, die man sachlich nur schwer begründen könnte, zu oft schon den Begriff gehört, ja, das ist jetzt mal so eine politische Entscheidung.
In der aktuellen Situation in Deutschland wäre da zum Beispiel die Lockerung der Corona-Regeln zwischen Weihnachten und Neujahr eine solche politische Entscheidung. Weil sachlich gibt es ja viele Gründe, die dagegen sprechen.
Ja, wenn Sie so wollen, ist es ein Kompromiss. Es gibt ja viele Epidemiologen, Virologen, die davor warnen, mit anderen Worten, dass nach den Feiertagen die Zahlen wieder hochgehen könnten. Aber man muss auch lebensnahe Entscheidungen treffen. Das ist das Fest der Familie, wo man sich trifft, im Freundesbekanntenkreis, in erster Linie in der Familie. Da kommen Menschen zusammen und Regeln machen ja auch nur dann Sinn, wenn man sie auch verfolgen kann, wenn man das auch beobachten kann. Und wir wollen ja nicht, dass plötzlich Ordnungsamt, Polizei vor der Tür stehen und sagen, wir wollen mal eben nachgucken, ob sie die höchst zulässige Zahl von Personen einhalten oder überschreiten. Die Menschen sollen ja auch unbefangen Weihnachten feiern können.
Das wäre ein Albtraum, wenn dann die Polizei noch vor der Tür stehen würde. Ihr Freund und Parteikollege Friedrich Merz hat ja gesagt, den Staat geht's nichts an, wie ich Weihnachten feiere. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, das kann ich nachvollziehen, da hat er auch recht. Wie wir Weihnachten feiern, das geht den Staat nichts an. Das dürfte übrigens auch von den religiösen Überzeugungen abhängen. Das ist ja ein christliches Fest. Aber das dürfte auch in der Familie ganz unterschiedlich gefeiert werden in Deutschland. Aber mit wie vielen Personen wir feiern, das ist übrigens wie bei anderen Gelegenheiten auch Beerdigungen, Hochzeiten und so weiter. Das ist eben vom Staat zur Bekämpfung der Pandemie vorgeschrieben.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Corona-Regeln, so wie sie jetzt verkündet wurden, insgesamt Sinn machen?
Also hinter einiges würde ich schon ein Fragezeichen machen, und zwar ein ganz großes.
Nämlich?
Sie Beispiel Gastronomie, Hotellerie. Da wurden enorme Anstrengungen unternommen, Einhaltung der Hygienevorschriften, der Abstandsregelungen. Und kaum hatten die Gastwirte, die Hoteliers investiert, mussten sie ihr Etablissement schließen. Obwohl es ist überhaupt nicht bekannt, dass Hotellerie und Gastronomie Pandemietreiber sind. Dort kann man ja auch nachvollziehen, wer zu Gast war, also Infektionsketten nachvollziehen. Da ist in anderen Bereichen viel schwieriger. Dass wir keine Großveranstaltungen haben, kann ich verstehen. Auch Clubs, Diskotheken, Kneipen, wo die Menschen dicht auf dicht sich aufhalten, ist ja Teil des Geschäftskonzepts. Dass es das jetzt nicht geben kann, das ist verständlich. Aber ein Speiserestaurant, wo die Menschen mit Abstand sitzen, warum man das schließen musste, das verstehe ich auch heute nicht.
Ja, man hat halt alles versucht, um Zusammenkünfte privater Natur zu vermeiden, damit die Schulen offen bleiben. Das ist die Begründung dafür.
Ja, ja, aber Sie können in auch gut gefüllten Bussen und Bahnen durch die Stadt fahren. Sie können einkaufen gehen, durch die Einkaufszentren bummeln, durch die Fußgängerzone, nur sie dürfen sich nachts nicht alleine in ein Hotelbett legen als Tourist, selbst wenn das Hotel alle Hygienevorschriften einhält. Dass das Hoteliers beunruhigt, das kann ich verstehen.
Mein Eindruck ist, im März, da war der Lockdown zwar auch hart, aber da hatten noch die Menschen dieses Wir-schaffen-das-Gefühl. Jetzt ist es draußen grau.
Eins will ich mal was sagen. Ich treffe auch viele Menschen, die großes Verständnis haben und sehr gelassen sind. Sie müssen sich mal mit denen unterhalten, die vor dem wirtschaftlichen Ruin stehen. Die Menschen sind doch ganz unterschiedlich betroffen. Es gibt Branchen, die boomen. Wie der Onlinehandel, denen geht es prima, die machen sich keine Sorgen. Gibt es viele Berufsgruppen, da kommt das Gehalt in voller Höhe mit Sicherheit immer pünktlich. Mit Pandemie, ohne Pandemie. Und dann gibt es nicht wenige, die sind auf Kunden, auf Umsätze angewiesen. Die müssen jetzt Mieten und Pachten bezahlen, können aber ihr Ladenlokal nicht öffnen, können keine Umsätze machen. Die wissen nicht, wie es weitergeht, wie sie den Winter überstehen können. Und denen kann ich doch nicht zurufen, nun bleibt mal entspannt.
Sie haben das selber in Ihrer Familie erlebt, muss man sagen.
Ja, uns hat es wirklich voll erwischt. Die mittlere Tochter Nathalie war 7 Jahre lang bei Germanwings beschäftigt. Sie ist jetzt beschäftigungslos seit März und sie fliegt für ihr Leben gern. Sie sitzt im Moment an der Supermarktkasse, damit sie auch Arbeit hat und Geld verdienen kann. Die Jüngste hat im Frühjahr ein kleines Café eröffnet. Die machen jetzt außer Hausverkauf. Da herrscht keine wirtschaftliche Not. Aber sie brauchen auch dann einen vernünftigen Vermieter. Und wir haben uns alle gefreut, als der Vermieter gesagt hat, ich verzichte auf die Hälfte der Miete für das Ladenlokal, solange es geschlossen bleiben muss. Das ist ein Café in der Fußgängerzone von Bergisch Gladbach und die Miete ist kein Schnäppchen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Bosbach, lassen Sie uns mal weg von Corona kommen, damit wir auch mal wieder zusammen lachen können, weil Lachen hilft ja auch in diesen trüben Zeiten. Diese Woche wurde eine wunderbare Folge von Promi, wer wird Millionär wiederholt. Da waren Sie dabei, zusammen mit den Geissens und Waldemar Hartmann. Und dann kam eine großartige Szene bei der 500.000-Euro-Frage. Sie wurden gefragt, was man mit der DDR-Kultwaschmaschine WM66 noch konnte, Heizstrom erzeugen, Obst einkochen, Staubsaugen oder Westradio empfangen. Und Ihnen fiel als möglicher Telefonjoker kein anderer Ossi ein, der das vielleicht wissen könnte, als ausgerechnet Angela Merkel. Sie haben sich dann durch Günther Jauch tatsächlich überreden lassen, Angela Merkel anzurufen. Sie ging aber nicht ans Telefon, sondern nur der Anrufbeantworter war dran.
Das ist halbrichtig, ja.
Wieso halbrichtig?
Es ist leider alles nicht gesendet worden. Das ist ja eine Aufzeichnung gewesen. Bei Angela Merkel war dauernd besetzt.
Oh, okay.
Und dann habe ich Günther Jauch gesagt, während ich noch am Stuhl gesessen habe, Jauch, ich kenne die Kanzlerin, die ruft zurück. Sie sieht ja meine Nummer, sie wird zurückrufen. Ja, so viel Zeit haben wir aber nicht. Noch ein Versuch, dann muss es weitergehen, dann kommt Christoph Daum. Ein Versuch, immer noch besetzt. Kaum habe ich im Publikum Platz genommen, ruft die Kanzlerin an. Jetzt konnte ich aber nicht mehr drangehen. Jetzt musste ich sie wegdrücken. Dann ruft die Kanzlerin wieder an. Ich drücke sie wieder weg. Es gibt ja nichts Peinlicheres, als erst dreimal anrufen und dann dreimal wegdrücken. Und dann schrieb sie mir, lieber Wolfgang, worum geht es denn? Hab ich gesagt, Angela, das darf ich dir nicht sagen. Was muss die in dem Moment von mir gedacht haben?
Haben Sie es ihr später erzählt?
Ja, aber
dass Sie von Ihren Waschmaschinentipp wollten.
Ja, sie sagt natürlich nicht, ob sie es gewusst hätte, was ich auch verstehen kann. Wenn sie sagt, klar, das hätte ich gewusst, dann sagt auch jeder, ja, jetzt kann sie es ja sagen. Wenn sie gesagt hätte, nee, ich weiß es nicht, wäre es auch nicht gut gewesen. Also ich habe volles Verständnis, wenn sie zu dem Thema schweigt.
Aber sie hat sich nicht auf die Füße getreten gefühlt, dass sie in Waschmaschinenfragen behelligt wird.
Nein, das war ja schon ein bisschen frech. Aber ich hatte keine bekannte verwandtschaftliche Beziehungen in die DDR. Und ich habe natürlich dauernd eine Trommelwaschmaschine vor mir gesehen. Also einkochen, warmes Wasser und so, war mir schon geläufig, aber doch nicht in einer Trommelwaschmaschine. Aber Schwiegermutter hat gesagt, ich hätte es gewusst, es gibt auch Toplader. Ja, jetzt weiß ich es auch, jetzt ist es zu spät. War immerhin die 500.000-Euro-Frage, also ich hätte mich schon gefreut.
Ja, hätte die Kanzlerin Sie mal unterstützen können.
Ja, wir hätten halbe gemacht.
Sie haben Angela Merkel kennengelernt früh 1994 im Wahlkampf. Da war sie bei Ihnen in Bergisch Gladbach, hat vor, glaube ich, 150 Menschen damals gesprochen.
Überschaubare Zahl.
Sie haben sie dazu gebracht, mit Ihnen auf die Kirmes nebendran zu gehen, weil da mehr Menschen waren und Kettenkarussell zu fahren. Wie haben Sie das hingekriegt?
Da sehen Sie so ein bisschen die unterschiedlichen Temperamente. Also war eine überschaubare Zahl von Zuschauern. Heute wären ja 20, 30 Mal so viele. Das war ja eine Innenstadt von Bergisch Gladbach. Immerhin eine Stadt mit 110.000 Einwohnern, etwa so groß wie Koblenz. Aber wir hatten Kirmes in der Stadt und dann habe ich sofort gesagt, komm Angela, wir gehen mal über die Kirmes. Also da hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Aber sie hat es dann doch gemacht. Zwei meiner Töchter waren mit dabei und mit jedem Schritt ist sie auch fröhlicher geworden, lockerer geworden. Die Menschen sind auf sie zugegangen, sie auf die Menschen. Und dann, als wir vor dem Kettenkarussell standen und meine Kinder haben dann gesagt, fahren Sie doch mit uns Kettenkarussell. Kindern kannst du ja den Wunsch nicht abschlagen. Nee. Bei mir hätte sie wahrscheinlich gesagt, hör mal, ich habe im Moment anderes zu tun, als Kettenkarussell zu fahren. Aber ich glaube, im Nachhinein hat ihr das auch gefallen.
Es ist ja kein Geheimnis, dass Angela Merkel und Sie in vielen Sachfragen deutlich auseinanderlagen.
Ja.
Was schätzen Sie trotzdem an ihr?
Außer,
dass Sie sich mit Waschmaschinen auskennt.
Kein abfälliges Zitat über die Kanzlerin finden, denn ich habe einen großen Respekt vor ihr. Sie ist ausgesprochen fleißig, sehr detailkenntnisreich. Manchmal habe ich mich gefragt, muss eine Kanzlerin das alles wissen? Also sie hat sich dann wirklich für bestimmte Themen und Fragen sehr, sehr interessiert, völlig unprätentiös. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie nach ihrer Zeit als Kanzlerin sich in den Dienst einer russischen Firma begibt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist sie gar nicht der Typ für. Also ich habe einen großen Respekt vor ihrer Persönlichkeit und vor ihrer Arbeit. Aber wenn ich in der einen oder anderen Sachfrage anderer Meinung war, dann habe ich mir auch erlaubt, diese Meinung zu sagen, selbst wenn der Kanzlerin das nicht gefallen hat. Aber im persönlichen Umgang, sie war immer bereit, auch mal unter vier Augen ein Gespräch zu führen. Sie hat sich immer Zeit genommen. Sie hat dann auch die Argumente gut abgewogen. Aber sie ist dann bei ihrer Überzeugung geblieben, so wie ich auch. Ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Wolfgang Bosbach, der seit 48 Jahren Politik macht, 23 Jahre war er im Bundestag und galt als jemand, der sich immer eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt hat und gerne Klartext redet. Sie sind, Herr Bosbach, 1952 in Bergisch Gladbach geboren, wo Sie heute noch leben. Waren Ihre Eltern in irgendeiner Form politisch engagiert?
Nicht parteipolitisch. Also meine Eltern sind erst in die CDU eingetreten, da war ich schon jahrzehntelang Mitglied. Aber mein Vater war unglaublich politisch interessiert, hat die besten Jahre seines Lebens im Krieg verbracht. Meine Mutter hat beide Brüder verloren, mein Vater seinen einzigen Bruder. Und das darf uns nie wieder passieren. Das war immer sein Credo, dass man sich auch als Staatsbürger engagiert für diese Demokratie. Papa lebt leider nicht mehr, aber ist immerhin 94 Jahre alt geworden. Ich glaube, er wäre lieber an meiner Stelle im Bundestag gewesen. Er hat immer nach jeder Talkshow hat er mich angerufen. Warum hast du das nicht gesagt? Warum hast du das gesagt? Ich an deiner Stelle hätte das anders gemacht. Bis dann Mama kam und sagte, lass doch den Jungen in Ruhe.
Schön. Was für Werte haben Ihnen Ihre Eltern mitgegeben?
Jetzt werden wahrscheinlich viele mit der Stirn runzeln, aber ja, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Und meine Mutter, Mama lebt ja noch, knapp 93, aber geistig noch völlig fit, hat sehr oft gesagt zu meiner Schwester und mir, also häufiger zu mir als zu meiner Schwester, das tut man nicht. Heißt, es ist nicht bei Strafe verboten, aber lass es sein, das tut man nicht.
Das gehört sich nicht.
Das gehört sich nicht. Und damals habe ich mit den Augen gerollt und später habe ich mich dann bei unseren Töchtern erwischt, dass ich ihnen das Gleiche gesagt habe.
Auch Sport war für Sie von klein auf sehr wichtig. Sie haben am SV Bergisch Gladbach gekickt, waren auch viele Jahre Präsident des Vereins. Was haben Sie durch den Sport gelernt?
Vor allen Dingen durch den Mannschaftssport, Fußball. Dass man erst einmal sich anstrengen muss, dass man trainieren muss, bevor man Erfolg hat. Also der liebe Gott hat mir kein Talent in die Wiege gelegt, dass ich jemals als Fußballer hätte leben oder gar eine Familie ernähren können. Also der Trainer hat wahrscheinlich gesagt, der Ehrgeiz ist größer als das Talent. Und da hat er mit Sicherheit auch recht gehabt. Aber das sich einfügen in eine Gemeinschaft, dass Sport nach bestimmten Regeln ausgeübt wird, die man dann auch beachten muss, dass man auch Respekt haben muss vor dem Gegner, auch vor der Meinung der politischen Konkurrenz, das alles waren für mich Lehren fürs Leben.
Sie haben ja dann nicht nur in Bergisch Gladbach gekickt, sondern auch beim FC Bundestag.
Ja.
Auf welcher Position haben Sie gespielt?
Entweder rechter Verteidiger oder die berühmte Sechs vor der Abwehr. Ich habe mich immer in der Abwehr wohler gefühlt als im Sturm.
Wie anders haben Sie die Bundestagskollegen auf dem Fußballplatz erlebt? Gab es da zum Beispiel so richtig ruhige Vertreter im Parlament, die dann auf dem Platz so richtige Kampfmaschinen wurden?
Also nur zwei Beispiele. Joschka Fischer, ich habe ja einige Spiele gemeinsam mit ihm absolviert. Der konnte wirklich gut Fußball spielen. Der hatte nur das Problem, wenn er einmal den Ball hatte, er gab ihn nicht gerne wieder her. Also wir wussten, wenn jetzt Joschka den Ball hat, dann haben wir erstmal Pause. Und er wird uns jetzt nicht hören können, weil Dirk Fischer in Hamburg zu Hause ist. Das war immer, früher haben wir noch mit Libero gespielt, dann mit Viererkette. Also jedenfalls der letzte Mann auf dem Platz. So ein netter Kerl. Es sei denn, er war auf dem Fußballplatz, da war er nicht zu genießen, knüppelhart gespielt. Also ich war immer froh, dass der bei uns in der Mannschaft war und nicht in der gegnerischen Mannschaft. Kaum Schlusspfiff war er wieder handzahm, war er wieder ganz brav. Aber der hat nicht 100% gegeben, der hat immer 120% gegeben, wo wir gesagt haben, Dirk, es geht doch um nichts. Es ist doch nur ein Freundschaftsspiel, meistens ja karitativ für irgendeinen guten Zweck. Nee, mit dem Dirk war nichts zu machen. Der hat alles sehr, sehr ernst genommen.
Kann man den anderen noch hart in politischen Debatten angreifen, wenn man weiß, morgen stehe ich neben dem auf dem Fußballplatz?
Nein, kannst du nicht. Wenn man mal mit einem geduscht hat und anschließend hat man noch, ist nicht immer Mineralwasser getrunken worden, anschließend hat man noch ein Bier getrunken, dann hast du Beißhemmung im Parlament. Das ist so.
Jetzt weiß ich, dass Sie nicht nur gerne Fußball spielen, sondern auch leidenschaftlich gerne Fußball schauen. Wenn Sie dann am Wochenende zu Hause waren in Bergisch Gladbach, wurde da demokratisch abgestimmt, wer das Recht auf die Fernbedienung hat? Oder war, wenn es um Fußball ging, zu Hause im Hause Bosbach die Demokratie mal kurz außer Kraft gesetzt?
Ja, die ist sowieso außer Kraft gesetzt. Ich bin ja mit 5 Frauen im Haushalt groß geworden, hätte ich fast gesagt. Nein, aber bei uns zu Hause lebten ja bis vor kurzem neben meiner Frau und meiner Schwiegermutter, die wohnt ja bei uns im Haus, auch noch die Töchter. Die haben in puncto Fernsehen einen völlig anderen Geschmack als der Vater. Da laufen ja Formate, die mir gar nicht sagen, wie Tüll und Tränen oder Shopping Queen oder sowas. Papa guckt gerne Krimi und Fußball. Jetzt wohne ich mit meiner Frau und meiner Schwiegermutter hier alleine. Jetzt haben wir einen zweiten Fernseher angeschafft, sodass ich ganz in Ruhe Bundesliga gucken darf.
Gut für den Familienfrieden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Bosbach, mit Fußball hatten Sie viel am Hut, haben wir gerade gesagt. Mit Schule hatten Sie es als Kind erstmal nicht. So, woran lag's?
Also ich hatte zwei Handicaps. Einmal eine, die hatte ich nicht, die habe ich immer noch, eine super intelligente Schwester. Meine Schwester Hannelore, die hat ein Abitur gemacht mit 1,0. Ich weiß gar nicht, ob die mal eine 2 am Zeugnis hatte. In der Regel waren das alles Einser.
Höchststrafe, ja.
Oh, ganz schlimm. Wenn sie mit ihrem Zeugnis angekommen war zu Hause, musste ich mit meinen Zahlen gar nicht mehr antreten. Und das zweite Problem war, ich hatte immer Spaß am Leben. Ich bin ja auf der Straße groß geworden mit Freunden, also nach Hause. Und dann Hausaufgaben machen war für mich schwierig, wenn schönes Wetter war und wenn die Freunde schon draußen auf der Straße waren. Ich bin dann immer so durchgekommen nach dem Motto, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es sein muss. Aber ich bin nicht sitzen geblieben oder anderes. Aber ein wirklich guter Schüler war ich nie. Nein.
Sie haben dann nach der mittleren Reife erstmal eine Lehre als Einzelhandelskaufmann gemacht, was Ihnen auch richtig Spaß gemacht hat, waren mit 21, also ganz jung, Supermarktleiter und haben den Supermarkt als Chef übernommen, bei dem Sie vorher als Auszubildender angefangen
haben. Ja, das war lustig, ja.
Wie sind die Mitarbeiter damit umgegangen?
Ja, ich bin ja durch den Konzern gewandert, durch verschiedene Filialen, aber ich hatte genau in dieser Filiale, das war eine relativ große, meine Lehre begonnen. Und als ich dann 5 Jahre später als Chef zurückkam, waren ja noch fast alle da, die ich noch als Lehrling kannte oder die mich als Lehrling gekannt haben. Und ich wusste noch ganz genau, wer mir jeden Abend um 6:30 war ja noch Ladenschluss, 18.30 Uhr, einen Besen in die Hand gedrückt hatte, um den Parkplatz zu kehren und wer nett zu dem Lehrling war. Deswegen sage ich heute immer, Leute, seid nett zu euren Auszubildenden, es könnten mal eure Chefs werden.
Wenn Sie heute im Supermarkt einkaufen gehen, achten Sie da auf andere Dinge als normale Kunden?
Ah, das glaube ich schon. Ich gehe 2-3 Mal in der Woche einkaufen. Und auch übrigens, auch wenn ich im Urlaub bin, gehe ich gerne mal in Supermärkte, Preise vergleichen, Angebote, auch Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich gucke mir auch den Supermarkt genau an, wie die Ware präsentiert wird. wie man geht, ist ein Linksumlauf, ist ein Rechtsumlauf, wo sind welche Waren, wird der Kunde wirklich durch intelligente Platzierung der Ware durch den ganzen Laden geführt. Das Ziel muss ja sein, möglichst guten Umsatz zu machen.
Also Sie fallen auf die Tricks auf jeden Fall nicht mehr rein.
Deswegen sind die Nörgelartikel, sind ja alle an der Kasse, wo die Kinder dann stehen und warten und dann nörgeln. Die nannten wir früher Nörgelartikel, ja.
Es muss doch für Sie jetzt in der Corona-Zeit am Anfang im März spannend gewesen sein, diese ganzen leeren Regale zu sehen, oder?
Also ich habe mich ja so lange lustig gemacht über die Hamsterkäufer, bis ich meine Skikleidung im Bettkasten versteckt hatte. Und da habe ich erst mal gesehen, was meine Frau an Vorräten angelegt hatte. Da war mir klar, dass kein Toilettenpapier mehr im Regal sein kann. Meine Frau hatte wirklich vorgesorgt.
Also die hatte Klopapier im Bettkasten?
Im Bettkasten, ganze Pakete, wo 20, 24 Rollen reingehen.
Und warum wollten Sie Ihren Skianzug im Bettkasten verstecken?
Ja, weil wir aus dem Skiurlaub zurückgekommen sind und man den ja nur zum Skilaufen braucht.
Ach so, Sie wollten ihn regulär wegräumen, nicht verstecken?
Regulär wegräumen, nein, der nimmt ja im Kleiderschrank zu viel Platz weg. Wir mussten ja den Urlaub abbrechen. Wir waren auch nicht in Ischgl, keine Sorge, wir waren in Obertauern. Aber der Urlaub wurde dann dennoch abgebrochen. Wir haben uns auch nicht mit Après-Ski und Ähnlichem beschäftigt. Wir waren wirklich jeden Tag fleißig laufen, dann aber schnell ab nach Hause. Und dann kommen die Skisachen eben weg bis zum nächsten Jahr.
Wo lernt man mehr über Menschen, wenn man im Supermarkt arbeitet oder in der Politik?
Sind natürlich zwei ganz verschiedene Arbeitsplätze, aber es gibt eine große Gemeinsamkeit, das ist der Umgang mit Menschen. Ich habe damals, wir sprechen jetzt von Anfang der 70er Jahre, immer gesagt, Kunden machen keine Arbeit, Kunden sind unsere Arbeit. Wir haben nur dann Arbeit, wenn wir viele Kunden haben. Ich habe später im Büro in Bonn und Berlin gesagt, die Bürger machen uns keine Arbeit, sie sind unsere Arbeit. Und wichtig, Umgang mit Reklamationen. Man muss schon die Menschen ernst nehmen. Man muss sie ernst nehmen, wenn sie Ware reklamieren. Man muss ernst nehmen, wenn sie politische Entscheidungen kritisieren. Man darf auch nicht den Eindruck erwecken, Leute, jetzt sagt mal ruhig, wir wissen schon, was wir machen und Kritik ist nicht erwünscht. Völlig falsch.
Mit Schlitzohren hat man es auch in beiden Fällen zu tun. In der Politik mit Leuten, denen ihre politische Karriere wichtiger ist als Prinzipien. Im Supermarkt mit Ladendieben. Stimmt es, dass Sie mal mit einem tiefgefrorenen Kaninchen auf einen Ladendieb losgegangen sind, Herr Bosbach?
Ja und nein. Also heute lacht man drüber. Damals war es nicht lustig. Wir hatten ja jeden Tag mit Ladendiebstählen zu tun. Und da hat man sehr genau gemerkt, der macht das nie mehr wieder. Oder das ist ein Profi. Und das war ein Profi. Und wir haben gewartet, dass die Polizei kommt. Wir haben den Ausgang abgesperrt. Und dann zog er ein Messer. Und dann spätestens in dem Moment wird es ja ganz ernst. Und ich stand neben der Tiefkühltruhe. Das war mein Glück. Und in der Tiefkühltruhe war unter anderem ein gefrorenes Kaninchen. Das ist ja dann so einen halben Meter lang. Und er mit dem Messer und ich mit dem Kaninchen. Und das hört sich jetzt lustig an, aber es war nicht lustig.
Ja, haben Sie zugeschlagen mit dem Kaninchen, oder?
Nö, das war ja Patt. Das Messer war eindeutig kürzer als das Kaninchen. Und dann hat er auch wohl eingesehen, das waren ja mittlerweile mehrere Menschen um uns herum, dass es nicht gut ausgehen würde für ihn. Und dann kam auch relativ schnell die Polizei.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Bosbach, mal Hand aufs Herz. Würden Sie heute noch mal in die CDU eintreten?
Aber sofort. Ich bin ja 1972 nicht aus Zufall oder Versehen in die CDU eingetreten, sondern aus Überzeugung und an der Überzeugung hat sich bis heute nichts geändert.
Es ist aber eine andere CDU heute, als die, in die Sie eingetreten sind, ne?
So eine andere Gesellschaft als damals, 1972. Wir haben ja nicht nur politische, parteipolitische Veränderungen, wir haben auch gesellschaftspolitische Veränderungen. Aber die CDU ist und bleibt meine Partei, auch wenn ich in der einen oder anderen Frage einiges kritisch sehe. Stimmt.
Hat Angela Merkel Sie und andere Konservative in der Union nicht ein wenig heimatlos gemacht, dadurch, dass sie nach links gerückt ist mit der Partei?
Also es gab sicherlich die eine oder andere Irritation, aber ich bin meiner Linie treu geblieben. Ich kämpfe für meine politische Überzeugung nicht gegen die CDU, sondern in der CDU.
Wieso sind Sie damals mit 20 ausgerechnet in die CDU eingetreten?
Wer sich noch an die Zeit erinnert, 1972, das war die Zeit heftigster innenpolitischer Auseinandersetzungen. In diesem Jahr gab es das damals gescheiterte konstruktive Misstrauensvotum Rainer Barzel gegen Willy Brandt, Streit um die sogenannte neue deutsche Ostpolitik. Der Wahlkampf war so hart, dass wir am Ende, danach gab es nie mehr so einen harten Bundestagswahlkampf, Gott sei Dank, eine Wahlbeteiligung von über 90% hatten. Das ganze Land war mobilisiert und damals haben sich nicht nur, aber insbesondere viele junge Menschen auch parteipolitisch bekannt. Auch von meinen Freunden sind viele eher zu den Jungsozialisten gegangen als zur SPD, aber ich bin in die Junge Union und später in die CDU eingetreten. Ich komme sicherlich auch aus einem konservativen Elternhaus und das prägt dann junge Menschen.
Wie oft haben Sie trotzdem später als Berufspolitiker im Bundestag gedacht, warum habe ich mir das angetan? Ich hätte doch als Supermarktleiter oder Sie haben ja später noch Ihr Abi nachgeholt und Jura studiert, auch als Rechtsanwalt relativ bequem mein Geld verdienen können.
Das stimmt. Da haben Sie recht. Ich bin ja heute noch anwaltlich tätig. Also das Geld hat für diese Entscheidung überhaupt keine Rolle gespielt, Berufspolitiker zu werden. Aber wenn man mit Leidenschaft Politiker ist, wenn man dann die Möglichkeit hat, selber mal ein Mandat zu erringen, dann macht man das gerne. Dann stellt sich auch nicht die Frage, verdienst du jetzt in deinem Beruf mehr oder als Bundestagsabgeordneter? Das war nie die Frage. Ich habe es nie bereut. Im Nachhinein meine ich, musstest du den ganzen Aufwand betreiben, insbesondere bei den Veranstaltungen bundesweit. Das ist ja mit einem enormen Kräfteverzehr verbunden. Für die Vereinigungen vor Ort sind es 2-3 Stunden. Hm. Aber für den, der kommt, sind es oft 1,5 Tage, wenn Sie irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern sind, an der Nordseeküste, im Bayerischen Wald. Das sind ja immer, ich hatte ja nie einen Fahrer oder Ähnliches, mit einem großen Aufwand verbunden. Also da hätte ich nicht alles machen müssen, was ich gemacht habe, aber ich habe es gerne gemacht.
Jetzt hat ja alles seinen Preis. Was würden Sie sagen, war der höchste Preis, den Sie für dieses ja sehr zeitintensive und kräftezehrende Engagement im Bundestag zahlen mussten?
Leider. Da muss man nicht drum herum reden, dass ich von der Entwicklung meiner Kinder viel zu wenig mitbekommen habe. Das ging ja noch, solange der Deutsche Bundestag in Bonn war. Damals war ich noch Heimschläfer. Bergisch-Gladbach-Bonn, das sind so 45 Minuten mit dem Auto. Dann zog der Bundestag 1999, 2000 nach Berlin um. Dann dort relativ schnell Karriere gemacht. Bin ja wenige Wochen später stellvertretender Fraktionsvorsitzender geworden. Das ist 10 Jahre lang geblieben. Und die Erziehungsarbeit lag zu 90-95% in den Händen meiner Frau. Ich habe mir damals eingeredet, was du jetzt verpasst, das holst du später alles nach. Das ist Blödsinn, das kannst du alles nicht nachholen. Und zwischen 3 und 5 Jahren verändern sich ja Kinder viel mehr als zwischen 20 und 22. In den Altersstufen sind die Entwicklungen ja nicht so wirklich nachhaltig wie in jungen Jahren. Und jetzt tut es mir natürlich von Herzen leid. Jetzt freuen wir uns auf das erste Enkelkind.
Da können Sie das dann alles nachholen.
Wir versuchen es.
Was Sie bei den eigenen Kindern nicht mitgekriegt haben.
Ja, ist schade, es geht so schnell und dann sind Sie aus dem Haus. Aber das geht ja nicht nur Politikern so. Ich wette, es hören auch Hörerinnen und Hörer zu, die denken, ja, der gute Mann hat recht. Ich habe auch vieles verpasst, habe mir eingeredet, man kann es nachholen und man kann es nicht nachholen.
So, also Tipp jetzt an alle jungen Väter. Nicht zu viel arbeiten, nicht nur an die Arbeit denken.
Sich nicht immer einreden. Erstens, ohne mich, da geht es nicht. Und zweitens, ich muss jetzt unbedingt noch arbeiten. Nein, Pause machen, Zeit nehmen für die Kinder. Morgen ist auch noch ein Tag. Habe ich auch lernen müssen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, welchen Preis man für so eine Berufspolitikerkarriere zahlt. Sie haben gesagt, ich habe meine Kinder zu selten gesehen. Ihre Gesundheit wurde auch in Mitleidenschaft gezogen. Sie haben sich eine Herzerkrankung zugezogen, weil Sie eine Grippe nicht richtig ausgeheilt haben, auf dem Fahrrad bei Wind und Wetter damals Wahlkampf gemacht haben. Vor einigen Jahren kam noch eine Prostatakrebserkrankung hinzu. Ist da was dran, wenn man sagt, Sie haben der Politik zuliebe schon ein bisschen auch die eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt?
Was die Herzerkrankung angeht, das war wohl so, dass ich hatte diese Grippeerkrankung, das ist ja eine ernsthafte Virusinfektion, nicht zu verwechseln mit einer Erkältung, mitten in meinem ersten Bundestagswahlkampf. Und ich hatte damals versprochen, ich werde jeden Kommunalwahlkreis, was im Bergischen Land nicht einfach ist, mit dem Fahrrad durchfahren und versprochen, das musst du dann auch halten, leider dann auch mit hohem Fieber und allem, was zur Grippe dazugehört. Und da habe ich mir also eine Herzmuskelerkrankung zugezogen, unter der ich ja heute noch leide, deswegen auch Schrittmacher und Defibrillator. Aber dass vor 10 Jahren der Krebs entdeckt wurde, das war ja ein Zufallsbefund, das kann mit Politik nichts zu tun haben. Das erwischt ja auch viele, die nie politisch aktiv waren.
Wie hat denn das Wissen ich bin unheilbar an Prostatakrebs erkrankt, ihr eigenes Leben verändert. Ich kann mir vorstellen, da sieht man die ein oder andere Sache doch anders als vorher, oder?
Ja, das Leben wird natürlich anders, weil ich mich ja regelmäßigen Untersuchungen unterziehen muss. Das nehme ich auch alles sehr ernst. Also ich bin an der Ecke kein Hallodreh. Ich muss relativ viele Medikamente nehmen. Aber ich kann so leben, wie ich immer schon gerne leben wollte, in Beruf und Freizeit. Also ich habe keinen Grund zu klagen. Mit mir muss auch keiner Mitleid haben. Andere sind viel schlechter dran als ich. Aber man wird gelassener. Wenn man eine solche Diagnose bekommt, regt man sich nicht mehr so schnell auf. Ich habe mich oft dabei erwischt, dass ich gedacht habe, darüber regst du dich auf. Ich habe ganz andere Sorgen.
Als Sie sich entschlossen haben, ich kandidiere jetzt nicht mehr für den Bundestag, da haben Sie sich mehrere Dinge vorgenommen. Unter anderem wollten Sie unbedingt mit Ihrer Familie noch den Highway Number One durch Kalifornien fahren. Haben Sie es inzwischen gemacht?
Ja, das hätten wir gerne gemacht. Und dann kam Corona dazwischen. Da sollte auch die Hochzeitsreise meiner jüngsten Tochter hingehen. Da wäre ich gerne mit von der Partie gewesen. Und zwar einmal, ich habe den Highway ja schon mal befahren, allerdings von Süden nach Norden. Man sollte aber von Norden nach Süden fahren, weil man dann den Pazifik ganz nah an seiner rechten Seite hat. Aber andere Wünsche, die konnte ich mir schon erfüllen. Ich wollte immer mal nach Australien, einmal auf einem Schiff durch die griechische Inselwelt. Das war übrigens ein einziger Traum, diese Reise. Und dann haben wir uns noch vorgenommen, meine älteste Tochter und ich, wir wollen einmal in die Südsee. Das ist der Mama zu weit. Also mit der Tochter wollen wir hoffen, dass wir das schaffen.
Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen.
Das ist lieb, danke.
Jetzt ist heute der erste Adventssonntag. Armin Laschet hat etwas pathetisch gesagt, es steht uns das härteste Weihnachtsfest der Nachkriegszeit bevor. Freuen Sie sich trotzdem drauf?
Also ich würde diesen Satz nicht sagen, also mir kann keiner sagen, ich war ja noch nicht geboren, aber wenn mir einer sagt 1946, 47, 48, 49, da war die Advents- und Weihnachtszeit viel schöner als 2020. Meine Mutter würde das mit Sicherheit auch anders sehen. Wir achten die Regeln, wir respektieren das, wir haben auch Respekt vor einer möglichen Viruserkrankung. Wir nehmen das alles nicht auf die leichte Schulter. Aber wir wollen gerne im Kreise der Familie so Weihnachten feiern, wie wir das immer getan haben.
Und das haut hin mit 10 Personen?
Noch haut das hin. Das erste Enkelchen ist ja erst unterwegs. Wenn die beiden Schwestern von Victoria auch noch in dieser Richtung aktiv werden, dann kann in den nächsten Jahren, worüber ich mich sehr freuen würde, die Zahl steigen und auch 10 übersteigen.
Ja, aber Kinder bis 14 zählen ja nicht mit.
Ja, richtig.
Und also
richtig.
Da würde ich jetzt fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass in 14 Jahren wir kein Corona-Problem mehr haben.
Wer weiß, was wir dann haben.
Herr Bosbach, ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen
Feinen, danke für die Einladung.
Eine schöne Adventszeit. Und ich habe noch ein kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Quasi ein kleines Adventsgeschenk. Das hat was mit einem anderen Vorsatz zu tun. Sie haben nämlich gesagt, wenn ich nicht mehr im Bundestag bin, will ich endlich trainieren, damit ich besser im Golf werde. Haben Sie es geschafft?
Also, da bin ich also mächtig stolz. Also, ob ich gut spiele, weiß ich nicht. Ich spiele jedenfalls gerne. Ich hatte mal Handicap 36, ich bin jetzt auf 25. Da ist noch viel Luft nach unten, aber ich habe ja unfreiwillig viel Zeit, die habe ich auch genutzt, um mein Handicap zu verbessern.
Also ich habe jetzt hier 3 wunderschöne, Golf geht ja auch momentan noch, Adventsgolfbälle für Sie gefunden mit Weihnachtsmann drauf.
Ich hau doch nicht auf den Nikolaus,
drauf.
Der arme
doch,
Kerl.
Genau,
doch.
Wenn Sie da direkt auf den dicken Bauch hauen, dann fliegt er am besten. Dann fliegt er am besten. Und wenn es nicht klappt, dann hilft auch auf dem Golfplatz nur Bescheißen. Und da habe ich ein Buch über einen, ja, Politiker, sage ich jetzt mal, noch Politiker gefunden, der genau weiß, wie das geht und auch Golfer ist. Das Buch Der Mann, der nicht verlieren kann, warum man Trump erst dann versteht, wenn man mit ihm golfen geht. Ich weiß zwar nicht.
Im Grunde bescheißt man sich selber.
Natürlich. Das ist ihm egal im Zweifel, genau. Ich weiß zwar nicht, ob Sie danach besser spielen, aber Sie werden auf jeden Fall herzhaft lachen. Das kann ich Ihnen verstehen. Danke, dass Sie hier waren. Frohe Adventszeit.
Herzlichen Dank. Alles Gute.
Alles Gute.
Bleiben Sie gesund.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.